Herzlich willkommen beim Hundsfälle Podcast mit Yvonne Navrat
und Mustafa Irmak. In diesem Podcast geht es um Ersthundebesitzer und Besitzerin mit
all ihren Fragen, Themen rund um den neuen Welpen oder Tierschutzhund.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei dieser Folge.
Bis gleich! Hallo liebe Hundsfälle-Zuhörer! Hallo liebe Yvonne!
Hallöchen Mustafa, hallo liebe Hundsfälle-Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute sprechen wir über Ernährung des Hundes. Ein wirklich so breites Thema mittlerweile. Ich sage mal, normalerweise ist ja dieses Sprichwort, fragst du 10 Leute, hast du 15 Meinungen. Bei Thema Ernährung ist es wirklich so, fragst du 10 Leute, hast du 50 Meinungen. Also es ist so ein Riesenfeld geworden. Und um da mal ein bisschen Klarheit in dieses Riesenfeld zu bringen, haben wir heute einen Gast dabei, die Silke Krim. Ach, jetzt kriege ich es auch nicht hin. Krivacek. Ist es richtig
ganz
ausgesprochen?
Genau, ganz genau. Ja, ich höre dich gut, du warst ganz kurz weg, aber ich höre dich jetzt wieder gut. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass ich nicht die 51. Meinung zum Thema Hundefütterung jetzt hier heute einbringe.
Also genau, wir haben heute einen Gast dabei, um wirklich ein bisschen Klarheit zu schaffen, um was geht es eigentlich bei der Ernährung des Hundes, und wir haben ein paar Ernährungsmythen auch rausgesucht, die wir ein bisschen aufdecken möchten. Silke betreibt die Instagram-Seite Barf dich glücklich und ist Mitgründerin von der Glücksbeute, auch bei Instagram zu finden, total tolles Profil. Also ich bin da mal ein bisschen geschaut bei euch und bin total begeistert, was ihr auch für Informationen an die User oder die Follower auch rausgibt. Das ist ja wirklich richtig, richtig coole Profile. Und Silke macht das hauptberuflich. Sie ist hauptberuflich Ernährungsberaterin. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, Silke, stell dich doch gerne einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du so in deinem Leben?
Super gerne. Also ich bin Silke. Ich bin mittlerweile 37 und ich bin Hundeernährungsberaterin seit ungefähr 6 Jahren. Ich bin da so reingerutscht. Ich kann das gleich noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Ich berate vor allem zur selbst zusammengestellten Fütterung. Das heißt, wenn man seinen Hund barfen möchte, wenn man kochen möchte oder muss, weil der Hund eine Erkrankung hat, oder wenn man irgendwie eine Reinfleischdose ergänzen möchte, und habe mich da so ein bisschen auf Hunde mit Erkrankungen spezialisiert. Und ich glaube, wie ganz, ganz viele Ernährungsberaterinnen und Berater bin ich irgendwie zu dem Thema gekommen, weil ich ein Thema mit meiner eigenen Hündin hatte oder immer noch habe. Sie ist Allergikerin. Ich habe also eigentlich 2 Hunde, aber in Wirklichkeit nur 1,5, weil meine Hündin...
Okay.
Ich lebe mit meinem Partner in Trennung und wir haben quasi ein Wechselmodell mit den Hunden. Ist wie so Scheidungskinder quasi, nur in hündischer Form. Und meine Hündin lebt bei ihm und mein Rüde, Indy, lebt bei mir dauerhaft. Und wenn wir irgendwie Urlaub machen oder unter der Woche berufliche Termine oder am Wochenende aller 2 Wochen, dann tauschen wir quasi die Hunde durch. Und Puck ist mittlerweile 13 Jahre alt und es ist mal ein bisschen gruselig, das zu sagen, weil für mich ist sie gefühlt irgendwie vorgestern eingezogen. Und als sie eingezogen ist, hatte sie ein ganz großes Thema mit wiederkehrenden Ohrenentzündungen. Sie ist ein Beagle-Mischling und sie hat halt diese typischen langen, wunderschönen, sanften Schlappohren. Und sie hat halt immer wieder Ohrenentzündungen gehabt. Und wir waren natürlich irgendwie 1000-mal beim Tierarzt, haben es immer wieder behandeln lassen und es kam immer und immer wieder. Und irgendwann war von Seiten der Tierarztpraxis dann irgendwie so ein bisschen die Vermutung, vielleicht ist es eine Futtermittelallergie, und die haben uns dann ein Futter empfohlen, und auf dieses Futter hat sie so krass reagiert, sie ist angeschwollen, sie hat überall Pusteln bekommen, sodass ich mir dann in dem Moment gesagt habe, nee, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Und dann habe ich angefangen zu barfen, das kann man gar nicht so richtig nennen, weil ich habe am Anfang auch richtig viele Ernährungsfehler gemacht und irgendwie Sachen nicht gefüttert, die irgendwie wichtig gewesen wären, und habe mich da aber so ein bisschen reingelesen und das mehr oder weniger dann durchgezogen. Und ein paar Jahre später kam dann mein Rüde Indy zu mir. Ich habe eine ganze Weile als Pflegestelle für den spanischen Tierschutz gearbeitet. Und Indy kam eigentlich nur als Pflegehund, aber wie das so ist, Er ist eingezogen und nicht wieder ausgezogen.
Hängen geblieben.
Genau. Und er hatte am Anfang stressbedingt vor allem massive Verdauungsprobleme. Also wir haben das erste halbe Jahr haben wir in Schichten geschlafen, weil der jede Nacht raus musste. Und er hatte sogenannte Leaky Fits. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Das sind so Leckanfälle, wo die Hunde so wie im Wahn irgendwelche Sachen ablecken, Wände anfressen und solche Geschichten. Und das war halt so schlimm, dass ich gedacht habe, oh, ich muss mich da jetzt irgendwie so ein bisschen näher mit dem Verdauungstrakt beschäftigen und habe da meine erste Ausbildung gemacht. Und dann ist es gefühlt irgendwie eskaliert. Und ich hatte dann halt auch im Bekanntenkreis Anfragen, oh, kannst du uns irgendwie helfen bei der BAF-Planerstellung? Und dann ist das irgendwie so richtig groß geworden. Und seitdem mache ich das auch hauptberuflich. Und ich bin sehr froh, dass mich der Weg dahin geführt hat. Ich habe ursprünglich Archäologie studiert. Ich mache immer den Witz, dass ich mich irgendwie schon immer mit Hinterlassenschaften beschäftigt habe. Und ich habe letzten Endes einfach nur so ein bisschen die Branche gewechselt.
Ja, das ist ja witzig. Also von der Archäologie zur Hundeernährungsberaterin. Also das ist, kann man sich ja irgendwie erstmal gar nicht so vorstellen. Mhm. Aber total spannend. Und genau wie du sagst, meistens kommt man ja wirklich zu solchen Berufungen aufgrund von eigenen Geschichten, vor allem mit den eigenen Hunden auch. Ne? Ja, toll. Und wie sieht jetzt so deine Arbeit aus? Also du erstellst Ernährungspläne für Hunde oder wie, was machst du so hauptsächlich?
Ich habe letzten Endes so ein bisschen zwei Säulen. Das ist einmal die individuelle Ernährungsberatung, wo ich tatsächlich Fütterungspläne erstelle, wo ich aber auch relativ viel mit den Leuten irgendwie telefoniere oder zoome, Probleme bespreche, wo ich dann auch die Menschen über längere Zeit begleite. Und wo wir einfach versuchen, irgendwie eine Fütterung zu finden, die für den Hund gut passt und die für auch die Menschen gut passt. Und das andere ist so ein bisschen so ein Online-Baby mit der Glücksbeute, wo wir einfach Selbstlernkurse mit einer Freundin und Kollegin zusammen, Selbstlernkurse und E-Books zum Thema Hundeernährung erstellen, einfach auch so aus diesem Bedürfnis heraus, die Menschen ein bisschen besser zu informieren, mit der ein oder anderen Mythos und irgendwie Herausforderungen da so ein bisschen aufzuräumen.
Ja, toll. Ich habe mir das auch einmal angeschaut. Also ihr habt ja eine riesen Bibliothek auch mittlerweile an Selbstlernkurse oder überhaupt so Coaching. Ja, richtig toll. Und ich finde, da ist auch so für jeden etwas dabei. Ne? Also für den absoluten Anfänger, der jetzt wirklich noch gar keine Ahnung hat, so zum Thema Hundeernährung, bis hin zur Futterdose selbst zusammenstellen oder so. Ne? Das also total toll. Wenn du da als Zuhörer oder Zuhörerin Interesse dran hast, mal wirklich dir das Futter deines Hundes wirklich direkt mal anzuschauen oder den Ernährungsplan deines Hundes anzuschauen, kann ich das nur vom Herzen empfehlen, die Glücksbeute einmal da vorbeizuschauen bei Instagram oder ihr habt auch eine Webseite, heißt die gleich?
Genau, www.glücksbeute.de.
Ja. Ja, und da gibt es also eine Riesenbibliothek an Selbstlernkursen und auch das 1:1 Mentoring wird da eben auch angeboten. Ne? Da könnt ihr also auch schauen, da könnt ihr mit Silke direkt telefonieren oder zoomen und euch da zum Thema Ernährung mit eurem Hund einfach mal ein bisschen genauer auch beschäftigen. So Silke, wenn jetzt die Wunschfee zu dir kommen würde, heute Nacht, kommt die Glücksfee, die Glücksbeute von, die Glücksfee für die Glücksbeute und du hast 3 Wünsche frei. Frei wählbare Wünsche. Was würdest du dir wünschen für die Ernährungswelt des Hundes oder für die Ernährungsberatungswelt des Hundes?
Also erstmal würde ich die Fee wahrscheinlich um noch mehr Wünsche bitten. So der Klassiker.
Das ist gut. Das ist super, ja.
Also unsere Fee,
drauf gekommen.
Unsere Fee hat nur 3 Wünsche.
Okay. Aber dann hoffe ich zumindest, wenn sie vorbeikommt, dass sie ein bisschen Käse für meinen Rüden mitbringt, weil der stellt sie sonst wahrscheinlich mitten in der Nacht.
Ja. Das ist immer ein guter Hinweis, ja.
Der erste Wunsch betrifft tatsächlich das Thema Proteinquellen. Ich erlebe das in meinen Beratungen sehr, sehr häufig und es ist auch ein Fehler, den ich selber gemacht habe. Ich sehe mich noch, wie ich in einem Futtermittelgeschäft zu einem Beutel mit Leckerlis greife, mit Känguru für meine Hündin, weil ich gedacht habe, oh, das klingt spannend, das hatte sie noch nie, das füttere ich mal. Aus heutiger Sicht würde ich mir da am liebsten einen Klaps auf den Hinterkopf verpassen und deswegen auch, ihr habt viele Zuhörer und Zuhörerinnen mit Ersthunden, füttert bitte nicht zu viele Proteinquellen, sondern beschränkt euch da wirklich auf 2-3 Stück. Das wird erfahrungsgemäß mit der Zeit sowieso immer ein bisschen mehr, weil der Hund dann doch mal irgendwo noch was abgreift, aber füttert einfach nicht quer durch den Zoo. Das hat vor allem den Hintergrund, in dem Moment, wenn der Hund gesund ist, ist das gar kein Problem, wenn man unterschiedliche Sachen füttert. Ja. Aber wenn der Hund dann wirklich mal Anzeichen von Allergien und Unverträglichkeiten zeigt und dann in die Bredouille kommt, dass man eine Ausschlussdiät machen muss, das heißt, dass man eine neue Proteinquelle füttert, die der Hund vorher noch nie kennengelernt hat, dann wird es total schwierig, wenn man vorher schon alles Mögliche gefüttert hat. Und es wird nicht nur schwierig, es wird oft auch richtig teuer. Wenn man jetzt sich so vorstellt, ein Carne Corso in einer Ausschlussdiät, der vielleicht irgendwie mit Kängurufleisch gefüttert werden muss, was irgendwie pro 500 Gramm irgendwie 10 Euro kostet, dann wird das alles sehr, sehr herausfordernd. Deswegen da am besten Proteinquellen aufheben und vor allem auch Proteinquellen, die man gut besorgen kann. Also viele heben sich solche Exoten wie irgendwie Zebra auf, aber hebt euch am besten auch solche Sachen wie Wild oder Ziege oder Pferd auf, was man dann im Fall der Fälle gut einsetzen kann. Das wäre so mein erster Wunsch und auch so entspringt quasi meinem eigenen Fehler, weil ich stand dann auch vor der Bredouille, oh, ich muss jetzt eine Ausschlussdiät machen und welche Proteinquellen kennt denn meine Hündin noch nicht. Von daher gerne aufheben. Das ist so der erste Wunsch.
Da habe ich noch eine Frage zu. Also mit Proteinquellen meinst du die Fleischsorten?
Genau, richtig. Und da immer auch aufpassen. Ja. Ne? Das ist halt irgendwie, manchmal meidet man dann das Fleisch, aber füttert die Proteinquelle trotzdem. Der Klassiker ist so ein bisschen das Hasenohr. Weil viele sagen dann, ja, Hase hat der Hund noch nie im Napf gehabt, aber das Hasenohr.
Stimmt, da kommt man gar nicht drauf. Also da hätte ich jetzt auch nicht so dran gedacht.
Schon.
Ja, stimmt, weil gerade bei Leckerlis gibt es ja gerade diese exotischen Sachen auch. Ne? Genau, hast du recht, hast du ja gerade auch gesagt, bei der Leckerli-Tüte und dann so Hasenohr oder so, das stimmt. Da, ja, da habe ich so tatsächlich auch noch nicht dran gedacht.
Guter und schon Hinweis. Fällt dann einfach dann nicht zu Kaninchen als quasi Proteinquelle raus. Ja. Genauso mit dem Schweineohr ist genau dasselbe Problem.
Ja, und Allergien können sich ja auch entwickeln im Laufe des Hundelebens. Ne? Das darf man, also das heißt nicht vergessen, aber das habe ich selbst auch erlebt, dass sich Allergien wirklich dann erst durch irgendwelche Krankheiten oder sonst was auch entwickelt haben. Und dann ist es genau richtig, dann muss man ja wirklich Ausschlussdiagnostik oder auch Ausschlussdiät, wenn man da dann zu viel vorher schon an unterschiedlichen Fleischsorten und sei es bei den Leckerlis verfüttert hat, dann wird das schwierig nachher dann, wenn sie wirklich Probleme haben. Ja, spannend. Das ist ein toller erster Wunsch. Also weniger Proteinquellen zu wählen. Das, also der Wunsch an die Ersthundehalter und Halterin, nicht so viel Varietät in den Fleischsorten dem Hund in den Napf legen.
Vor allem, was der Hund einfach überhaupt nicht braucht. Der ist in der Regel mit 2 bis 3 Proteinen Quellen absolut gut abgedeckt und ist eher so ein menschlicher Wunsch, dass man möglichst viel Abwechslung füttern muss. Aber da soll man sich lieber irgendwie beim Obst und Gemüse austoben. Das ist viel unpraktisch. Also das ist viel.
Auch eine gute Idee.
Ja. Da denkt man auch nicht dran, ne? Dass man auch dem Hund Obst und Gemüse auch eine Varietät bieten könnte, wenn man dann möchte. Ja, toll. Und mein zweiter Wunsch
betrifft so ein bisschen die Ernährungsberatung. Also es gibt ja die tierärztliche Ernährungsberatung und quasi Ernährungsberatung, wie ich sie mache, dass man quasi da sich selber reingearbeitet hat über verschiedene Aus- und Weiterbildungen. Und das Problem ist halt, dass der Beruf nicht geschützt ist. Also die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. Das heißt, ihr dürftet euch ab sofort Ernährungsberater und Beraterinnen nennen. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für schwarze Schafe. Und hier würde ich mir sehr wünschen, dass es so einheitliche Standards geben würde, wo man sagt, man diskutiert gar nicht über die verschiedenen Fütterungsformen, weil da sind sich selbst die Ernährungsberater und Beraterinnen nicht einig, was denn da das Beste ist. Aber einfach irgendwie so diese so grundlegende Standards, was der Hund braucht, da wäre es irgendwie schön, wenn es eine Art irgendwie Test oder quasi Einstiegshürde geben würde, damit einfach diese schwarzen Schafe so ein bisschen aussortiert werden. Das sind vor allem immer so Futtermittelfirmen, die dann angebliche Ernährungsberater und Beraterinnen ausbilden, aber in Wirklichkeit einfach nur ihre eigenen Produkte verkaufen und das ist schwierig. Und da würde ich...
Das habe ich selbst im Futterhaus mal erlebt. Ich habe als Studentin im Futterhaus gearbeitet und da gab es eben dann diese Ernährungsberater-Schulungen von der Firma, naja, ich sage sie jetzt nicht, aber von diesen Firmen halt. Ne? Und da habe ich damals schon als Studentin gedacht, so naja, nur weil ich jetzt diese Infos von dieser Firma habe oder diesem Futterhersteller, bin ich ja nicht Ernährungsberaterin in dem Bereich. Aber genau das machen die Firmen halt. Die schulen Personal in den Zooläden oder man kann halt auch Online-Fortbildung machen und ist dann Ernährungsberater. Und da stimme ich dir voll zu. Da muss das wirklich irgendwie mal so Standards geben auch, ne? Sodass man auch als Endverbraucher, also als Hundehalter, dann eben nicht so verwirrt auch ist. Ich finde, gerade dieser Ernährungsbereich bringt halt auch so viel Unsicherheiten mit, ne? Weil es viel zu viel auch an Varitäten und Angebote gibt und unterschiedliche Meinungen eben auch gibt. Ne?
Genau.
Es kommen ja auch gefühlt jede Woche auch neue Futterhersteller auf.
Definitiv, ja. Und selbst ich habe irgendwie da gar keinen Überblick mehr, weil es immer wieder, ich stoße jeden Tag gefühlt auf neue Futtersorten, wo ich denke, oh, das habe ich auch noch nie gehört. Was wird denn da wieder produziert? Es ist ein unfassbarer Wachstumsmarkt.
Na, es geht um viel Geld, richtig. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das ist wirklich ein riesen Finanzmarkt ja auch. Also es ist sowieso das Thema Hund. Da geht es immer um viel Geld und bei der Ernährung sowieso, weil wir ja auch, wir wollen ja, dass es unseren Hunden auch gut geht. Also es spielt ja auch so eine Fürsorge mit rein, wenn wir den Hund ernähren.
Genau, und da kommt so ein bisschen, das ist noch nicht mein dritter Wunsch, den hebe ich mir noch auf, aber der passt noch so ein bisschen in diesen zweiten Wunsch rein. Zum Thema Ernährungsberatung, da habt ihr Hundetrainer und Hundetrainerin uns etwas voraus, nämlich bei euch sind diese Beratungskompetenzen ganz wichtig, auch in euren Aus- und Weiterbildungen. Und das würde ich mir im Bereich der Hundeernährung auch wünschen, weil auch wir begleiten manchmal Menschen wirklich in sehr emotionalen, aufwühlenden Situationen, wo das einfach dann gar nicht darum geht, irgendwie zu sagen, der Hund braucht so und so viel Selen oder so und so viel Protein, sondern da geht es einfach auch darum, Menschen zu begleiten und sie so ein bisschen auch zu lotsen, an die Hand zu nehmen. Und dafür sind Beratungskompetenzen total wichtig aus meiner Sicht. Und das würde ich mir auch wünschen, dass das so ein bisschen mehr quasi auch in den Fokus rückt in den Aus- und Weiterbildungen, dass man einfach auch dieses Ernährungsberatung, oft ist es so, man konzentriert sich sehr stark auf das Thema Ernährung und das ist unfassbar wichtig, aber auch dieses Begleiten von Menschen, dieses Beraten ist einfach genauso wichtig und da würde ich mir so ein bisschen auch mehr Fokus drauf wünschen.
Ja, schön. Ja, stimmt. Es ist eine Beratung, genau wie du sagst. Und es ist immer auch was Zwischenmenschliches und das geht um das, also Familienmitglied, der Hund ist ja Familienmitglied und da fließt sehr viel Emotionalität auch mit rein teilweise. Ne? Und ein schöner Aspekt, also dass man, also du meinst jetzt praktisch in dieser Ernährungsberatungswelt, dass da gerne auch ein bisschen mehr Fokus wirklich auf Beratung gelegt wird.
Richtig, ganz genau.
Auf den Menschen.
Richtig,
ne?
Auf den Menschen.
Halt auch den Menschen.
Ich bin frisch aus meiner Ausbildung gekommen und als ich das erste Mal eine Kundin irgendwie am Telefon hatte, die einfach losgeweint hat,
oh Gott,
weil sie einfach in so wirklich auch emotionalen Situation mit ihrem Hund. Wir kennen das ja alle, wenn der Hund irgendwie mal Durchfall hat, wir schlafen mal irgendwie nicht, wir machen uns total viel Sorgen und dann gerade beim Hund, wo das nicht nur mal 2-3 Tage geht, sondern wirklich mehrere Monate, das ist eine ganz krasse Belastung für die Menschen manchmal. Und da war ich dann auch so ein bisschen, oh, ich hätte am liebsten mitgeweint, weil mir der Hund oder die Situation so leid getan hat. Aber da muss man natürlich dann auch irgendwie da einen Weg durchfinden, die Menschen da irgendwie zu leiten. Und da wäre es irgendwie cool, wenn man da irgendwie von vornherein ein bisschen auf solche Situationen vorbereitet werden würde.
Ja.
Das gibt es also so in dem Bereich gar nicht, dass man da jetzt noch so Beratung, Module oder so mit dabei hat
genau,
in der
das
Ausbildung?
Gibt es, also oder? Meines Wissens gibt es das nicht. Das wäre sehr zu wünschen, wenn man halt sich diesbezüglich weiterbilden will. Also ich stöbere dann immer im Bereich Hundetraining. Und buche da entsprechende Weiterbildungen, weil das ist ja letzten Endes ganz ähnlich. Die Thematiken sind häufig auch ähnlich. Ja. Und das würde ich mir wünschen, dass man das halt von vornherein auch in den Bereich der Ernährungsberatung mit integriert.
Ja, ein schöner Aspekt, ja. Schön. Dein dritter Wunsch?
Mein dritter Wunsch betrifft so ein bisschen die Tierarztpraxen. Ich berate ja vor allem viel zum Thema selbstgemachte Fütterung. Und da finde ich so eine Grundskepsis der Tierarztpraxen einer selbstgemachten Fütterung gegenüber absolut angebracht. Weil auch ich sehe ganz viele Rationen, wo ich denke, hui, hier fehlt aber ein bisschen was und hier könnte man noch ein bisschen was optimieren und das ist nicht ganz ideal. Aber ich erlebe das von Seiten meiner Kundinnen und Kunden, dass da oft einfach mit sehr viel Vorurteil irgendwie an so eine Fütterung herangegangen wird. Und da fallen dann halt Sätze so nach dem Motto, sie haben ihren Hund krank gefüttert. Nur weil man die Fütterung irgendwie selber zusammengestellt hat. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Offenheit wünschen, weil das letzten Endes diese selbstgemachte, zusammengestellte Fütterung ist eine genauso adäquate Möglichkeit, seinen Hund gut zu ernähren. Und da kommt manchmal sehr viele Vorurteile und sehr viel, oh, das wird sowieso irgendwie alles falsch gemacht und da würde ich mir sehr viel mehr Offenheit wünschen.
Ja, aber es ist ja sowieso so, dass die Hunde sehr alle individuell sind, auch von ihrer Ernährung her. Und da kann man ja nicht so nur eine Strategie dem Hund füttern, sondern man sollte da auch so ein bisschen schon Variationen haben, genau. Ne? Wie ich das so höre. Ne? Ja.
Und interessant ist, dass das halt bei den Tierärzten heute immer noch so stark vertreten ist. Erstmal so diese Abwehr gegenüber der Rohfütterung, also Barfen oder auch selbst gekochtem. Also das, ich hatte da schon vor 15 Jahren hatte ich das auch schon, da habe ich damals gebarft und da also gab es viele Sprüche und genau wie du sagst, ne, also ja, dass die Hunde wären krank davon, die sind nicht richtig mineralisiert, nicht, haben nicht genug Vitamine und dann wurde immer wieder zum Blutbild geraten und so weiter und so fort. Also, dass das heute sich auch noch so konstant hält, schade, finde ich wirklich schade. Also, wenn du jetzt als Zuhörerin mit den Gedanken spielst, deinen Hund zu barfen oder wirklich auch so einen Ernährungsplan erstellen zu lassen, vielleicht selbst zusammenzustellen, zu kochen, lass dich da nicht abschrecken von den Tierärzten, sondern versuch da wirklich auf dich zu achten, auf dein Bauchgefühl zu hören, hol dir professionelle Hilfe, wie jetzt beispielsweise Silke als Ernährungsberaterin, die dich dabei unterstützt, auch mit einem guten Gefühl deinen Hund zu füttern und da muss man sich wirklich so ein bisschen abgrenzen und auch abschotten dann manchmal von Tierärzten, die krasse Meinung gegenüber zum Beispiel Rohfleischfütterung haben.
Genau, ne? Ich finde es absolut in Ordnung, wenn der kritisch nachgefragt wird, so nach dem Motto, na, weil es ist ja irgendwie, viele erzählen, sie barfen und dann schmeißen sie irgendwie nur ein Röschen Brokkoli und eine Hühnerbrust in den Napf. und dann ist dann Barfen, da steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter. Aber die sich halt wirklich da intensiv einarbeiten, die sich Beratung holen, die Fachbücher dazu lesen und die das wirklich irgendwie in allen ihren Facetten auch richtig machen, für die würde ich mir schon so ein bisschen mehr von Seiten der Tierärzte, dass die da einfach ein bisschen offener und einfach auch das als ganz normale Fütterungsform akzeptieren. Und es gibt natürlich auch Tierarztpraxen, da läuft das so. Also da will ich auch auf keinen Fall alle über einen Kamm scheren.
Ja. Das stimmt. Es gibt mittlerweile auch viele Tierärzte, die ja alternativen Heilkunden auch wirklich offen gegenüberstehen und also Tierheilkunde auch offen gegenüberstehen. Ich kenne auch viele Tierarztpraxen, die auch mittlerweile homöopathische Sachen haben, da selbst in ihrem Bestand und so. Also genau, da hast du vollkommen recht. Wir dürfen nicht alle über einen Kamm scheren, sondern wirklich schauen, wenn der Tierarzt da nicht offen gegenüber ist, dann ist er halt nicht offen. Das darf man nicht persönlich nehmen, sondern muss da bei sich bleiben und gucken, was für einen selbst und für den eigenen Hund das Beste ist.
Ganz genau.
Das ist ja ganz normal. Das ist ja ganz normal, dass man als Ersthundebesitzer erstmal gar nicht so weiß, was ist denn richtig oder was ist falsch. Das geht ja unserer Lena ja auch gerade so. Also das heißt, die Lena hat ja die Erna und sie hat das Problem aktuell, dass sie die Erna stumpfes Fell hat zum Beispiel und schuppt aktuell. Und die war auch beim Tierarzt und der konnte ihr so gar nicht so richtig helfen. Und sie hatte schon viele Mittelchen ausprobiert, die sie über Instagram-Kanäle, über bestimmte Sachen da sich Tipps geholt hat. Und ich finde es mal ganz gut, wenn man, bevor man da irgendwie sich in diese Thematik reinliest, dass man sich erstmal vielleicht mit jemandem unterhält, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat und da vielleicht sich dann auch Hilfe holt, dass man da vielleicht diese Unsicherheiten als gerade als Ersthundebesitzer auch dann verliert.
Ganz genau.
Genau. Und die Erna, die ist jetzt ja 10 Monate alt, ist ein Labrador, Junghund, gerade in der ersten Läufigkeit. Und Lena ist als Ersthundehalterin sehr besorgt um kleinen Erna und macht sich viele Gedanken und ist also so vom Gefühl her auch ein bisschen lost jetzt in diesem ganzen Futterdschungel und diesem ganzen Überangebot an Futtersorten, Futterherstellern, Supplemente und was es nicht alles gibt. Und Silke, jetzt direkt die erste Frage auch an dich. Was ist denn das richtige Futter für den Hund? Oder wie kann ich das herausfinden, was für mich und meinen Hund auf die Bedürfnisse des Hundes abgestimmt, das Richtige ist, passend
also
ist. Wie kann man das herausfinden?
Ja, ich rate immer erstmal dazu, dass man sich selber erstmal Kriterien definiert. Was braucht der Hund? Oder erstmal, was brauchen wir selbst? Was sind unsere eigenen Kriterien an das Futter? Und da hängt ganz viel zusammen. Da hängt unsere Lebenssituation damit zusammen. Kann ich das gerade leisten, die Fütterung selber zusammenzustellen? Oder ist mein Leben gerade so turbulent, dass ich ein konventionelles Futter brauche? dann habe ich irgendwie spezielle Anforderungen, möchte ich eine deutsche Produktion, möchte ich ein Biofutter oder solche Geschichten und dann natürlich auch, was braucht der Hund, welche Proteinquellen verträgt er gut, wo hat er vielleicht gesundheitliche Schwachstellen, wo man sagt, oh, hier möchte ich gerne mit dem Futter darauf Einfluss nehmen, beispielsweise, wenn irgendwie ein Hund irgendwie zu Erkrankungen des Bewegungsapparates neigt, da kann man natürlich auch über Supplemente und natürlich über auch das Futter da schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und bevor man sich quasi in das irgendwie Futterhaus stürzt oder irgendwie online zu recherchieren beginnt, würde ich erstmal sagen, sich wirklich hinsetzen, ganz oldschool, eine Liste machen, welche Kriterien sind einem selbst wichtig, was muss das Futter irgendwie können, ne? Welchen Budgetrahmen hat man auch zum Beispiel, was möchte man für das Futter ausgeben. Und dann sucht man anhand dieser Kriterien, weil dann schränkt man dieses Überangebot schon sehr, sehr stark ein. Und in dem Moment hat man dann, entweder man findet ein Futter, was man irgendwie gut findet und was zu den eigenen Kriterien passt, oder man sagt, es ist irgendwie, ich finde gar kein Futter, was zu diesen Kriterien, zu diesen Kriterien passt. Und dann kann man natürlich die Fütterung selber zusammenstellen oder sich beraten lassen. Aber dass man halt, bevor man quasi diesen ganzen Input von außen einholt, erstmal wirklich bei sich bleibt und guckt, was möchte ich überhaupt? Was braucht mein Hund? Und was brauche ich auch in Bezug auf die Fütterung? Wie schnell muss das alles gehen? Wie gut muss ich das in den Alltag einfügen?
Ja, spannend. Und das ist ja also wirklich so, dass häufig neigen ja die Hundehalter dazu, dass sie wirklich dann einfach blind im Internet rumsurfen und suchen, nach Lösungen auch suchen. Dadurch aber irgendwie immer mehr Unsicherheit ja auch entsteht. Das erleben wir ja auch im Hundetraining so, dass also je mehr man eigentlich googelt, desto unsicherer wird man und desto mehr Fragen kommen auf. Man hat immer das Gefühl, man macht es irgendwie nicht richtig. Also das hören wir ja ganz oft, dass Hundehalter und Hundehalterinnen sagen, ich habe alles falsch gemacht, aufgrund dieser Überinformation, die wir heutzutage einfach auch haben. Und das mit den Kriterien, das finde ich ja total gut, da habe ich auch noch nie dran gedacht. Genau das machen wir ja im Hundetraining auch. Das ist ja genau das Gleiche. Also Beratung halt auch. Ne? Wir sagen auch an erster Stelle, überleg dir, was möchtest du eigentlich haben? Was ist denn das Zielbild? Wie soll das aussehen mit deinem Hund? Sei es jetzt im Hundetraining oder wie jetzt auch beim Futter. Was möchte ich eigentlich haben? Was braucht mein Hund? Was kann ich leisten auch in meinem Leben? Toll. Ja, super. Das ist ja schon mal echt sehr hilfreich. Und hast du da schon mal dran gedacht, Mustafa? Hast du da schon mal so mit Kriterien? Nee,
aber ich finde diese Idee gut, weil so arbeite ich tatsächlich auch unbewusst schon bei meinen Hunden. Also ich bin jetzt zum Beispiel, wenn ich es mal bei mir ist, ich hatte so ein bisschen Zeitdruck, also ich wäre jetzt keiner, der jetzt barfen würde. Also ich würde zum Beispiel, also ich barfe auch nicht, sondern ich meine Hunde bekommen dieses kaltgepresste Trockenfutter. Das vertragen sie auch tatsächlich ganz gut und haben auch einen guten Stuhlgang und das Fell ist auch dementsprechend auch gut. Deswegen bin da auch echt glücklich mit damit, weil es halt für mich einfacher ist. Also ich würde das gar nicht, das mit dem Barfen in meinem Alltag reinbekommen. Also ich würde das gar nicht hinkriegen, also zeitlich.
Ja, und das ist ja super wichtig, dass das einfach auch zu den Menschen passt. Ne? Weil das beste Futter, oder ich sage auch immer, ich kann den besten Fütterungsplan schreiben, wenn er dann nicht umgesetzt wird, dann nutzt das überhaupt nichts und dann hat da irgendwie niemand einen Mehrwert. Ja. Und vielleicht auch der Gedanke bei der Futterauswahl dazu, dass es ja absolut wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, den Hund richtig gut zu füttern. Also es gibt nicht nur diese eine Möglichkeit, sondern quasi, wenn man so sagt, der Bedarf des Hundes ist so und so, das steht relativ gut fest, aber wie man das erreicht, wie man das umsetzt, da gibt es ja ganz viele Wege und keiner von diesen Wegen ist irgendwie falsch oder minderwertig oder nicht so gut wie der andere, sondern letzten Endes, es gibt halt unterschiedliche Wege und das ist Vor- und Nachteil zugleich. Vorteil, weil man einfach Auswahl hat und das für sich passende heraussuchen kann, aber natürlich auch Nachteil, dass es quasi jeder irgendwie anders machen kann und trotzdem irgendwie richtig machen kann, aber dass natürlich jeder, der irgendwie, so erlebe ich das häufig auf dem Hundeplatz oder wenn man sich mit anderen Hundehaltern und Halterinnen trifft, wenn man dann irgendwie für sich eine Variante gefunden hat, die für den eigenen Hund so der Gamechanger war, wo man sagt irgendwie, hier, das hat so richtig gut funktioniert, dass man dann natürlich auch dieses Bedürfnis hat, so probier das auch mal aus. Ja, und was halt irgendwie für den Dackel von Oma Elfriede irgendwie gut funktioniert, muss halt nicht zwingend für den eigenen Hund gut passen. Deswegen immer an diesen Kriterien und dann auch einfach zu gucken, wie verträgt denn der Hund das, was ich da gerade füttere, und einfach ganz normal seine Sinnesleistungen einzuschalten. Wenn der Hund irgendwie fünfmal am Tag riesige Kothaufen absetzt, wenn er die ganze Zeit pupst, wenn er vielleicht nicht an das Futter will oder wenn er einfach insgesamt schlecht aussieht, dann sind das einfach irgendwie so Kriterien, wo ich sagen würde, oh, hier passt vielleicht irgendwas noch nicht so richtig. Hier muss man eventuell noch mal weitersuchen.
Ich habe noch eine Frage zu den Kräutern. Also das heißt, es wird ja viele Futtersorten werden ja mit Kräutern verkauft. Und ich habe gehört, dass zum Beispiel, dass da auch eine Überversorgung bei Kräutern und Mineralien geben kann. Ist das so?
Also muss, glaube ich, erstmal differenzieren zwischen Mineralstoffen und Kräutern. Mineralstoffe, das ist ja sowas wie Kalzium und Phosphor. Und ja, das kann man da kann man den Hund mit überversorgen. Aber in der Regel, wenn man konventionelles Futter füttert, ist das einigermaßen abgestimmt. Das trifft leider nicht auf alle Futtersorten zu, sodass man da im Zweifel einfach das Futter auch mal durchrechnen kann oder durchrechnen lassen kann, wenn man da Unsicherheiten hat. Kräuter tragen jetzt nicht zur Nährstoffversorgung bei. Das ist häufig irgendwie so ein Mythos, dass man sagt, man gibt was Grünes in den Napf und dann bekommt der Hund alle Nährstoffe. Das ist es nicht. Also was in Kräutern drinsteckt, sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Die braucht der Hund nicht zwingend. Sekundäre Pflanzenstoffe kennt ihr zum Beispiel die Karotte. Warum ist die orange? Das liegt an dem sekundären Pflanzenstoff, der da drinsteckt. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, da ist ganz viel irgendwie noch nicht erforscht. Aber das, was man weiß, die haben einfach auch gesundheitliche Vorteile. Jetzt ist es natürlich so, wenn das irgendwie in einem konventionellen Futter drinsteckt, die werden erhitzt, das heißt, sekundäre Pflanzenstoffe sind tot. und dann hat man natürlich häufig einfach in vielen Futtersorten so viele Kräuter drin, dass so eine gewisse Wirkung damit gar nicht erreicht wird, weil damit man mit Hilfe von Kräutern wirklich eine gesundheitliche Wirkung erreichen kann, das sind wir dann im Bereich der Phytotherapie, also der Kräuterheilkunde, muss eine gewisse Mindestmenge erreicht werden. Und wenn man da irgendwie in so einem Futter irgendwie 50 unterschiedliche Kräutersorten drin hat, ist da quasi nur Spuren drin. Das heißt, das hat überhaupt gar keinen Mehrwert für den Hund.
Keine Wirkung. Genau. Ne? Okay. Ja. Aber das hört sich ja immer ganz gut an, wenn man
weiß, okay, das ist so Trend,
dass in der Futtersorte Kräuter ist. Ne? Also habe ich auch damals gedacht, bis ich das irgendwie erfahren habe, dass das nicht unbedingt
und das ist teilweise. Es ist ja auch gerade trendy, also trendy, so Kräuter oder generell, wir Menschen sind ja ein bisschen ernährungsbewusster aktuell. Das ist auch so ein Trend, ernährungsbewusst unterwegs zu sein und Bio-Verfügbarkeit zu haben. Und so ist es, glaube ich, auch mit den Kräutern, dass das Trend ist, dass die überall mit drin sind und halt auch so viele dann auch oder so viele verschiedene dann aufgelistet sind, auch teilweise in der Deklaration.
Ja, ganz genau. Und es ist halt viel Marketing auch, damit verkauft sich das Futter ein bisschen besser. So ein Futter hat halt, also so die Kräuter haben halt für die Hunde in dem Moment gar keinen Mehrwert. Sie haben aber eventuell Nachteile, weil es gibt teilweise Wechselwirkungen, beispielsweise zwischen Kräutern und Medikamenten, da muss man aufpassen. Und es natürlich für Hunde mit Umweltallergien, also die auf irgendwelche Gräser oder Pollen reagieren, sind diese Kräuter im Futter natürlich absolut nachteilig. Und die sollten auf jeden Fall Futtersorten ohne diese Kräuterzusätze wählen. Was man aber super gut machen kann, ist natürlich selber Kräuter einsetzen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, wenn der Hund wirklich ein gesundheitliches Problem hat, dass man da ganz gezielt mit Kräutern unterstützt. Das kann man schon im ganz kleinen Maßstab machen, wenn der Hund Bauchschmerzen hat, dass der irgendwie ein bisschen Kümmeltee zum Futter bekommt. Und natürlich irgendwie dann auch in einem größeren Maßstab, wenn ein größeres gesundheitliches Problem ist, dann in Zusammenarbeit mit Ernährungsberater und Beraterin oder der Tierarztpraxis, wo man sich dann auch wirklich beraten muss, weil dann muss man auch ein bisschen gucken, wenn der Hund Medikamente bekommt, dass es da irgendwie nicht, dass man sich da nicht gegenseitig aushebelt in den Wirkungen. Und man kann natürlich sich auch diese sekundäre Pflanzenstoffe ganz normal als Hundehalter oder Hundehalterin zunutze machen, indem man einfach draußen Kräuter sammelt und die dann in den Napf gibt. Da sollte man natürlich wissen, was man sammelt, aber viele irgendwie denken oder fangen gar nicht damit erst an, weil sie Sorge haben, irgendwie den Hund zu vergiften. Aber gerade solche Sachen, wie jetzt der Frühling startet und man kann beispielsweise Löwenzahn sammeln, sammeln oder Gänseblümchen, das kennen auch ganz viele, oder Brennnesseln, das erkennen auch die meisten, oder man macht halt zur Not irgendwie den Tasttest, dann erkennt man das auch. Und solche Sachen kann man halt in kleinen Mengen dann einfach zum Futter dazugeben, um den Hund einfach so frische sekundäre Pflanzenstoffe zuzuführen und ihn da einfach auch so ein bisschen prophylaktisch zu unterstützen. Oder man macht sich selber irgendwie einen Smoothie mit solchen grünen Kräutern und der Hund bekommt einfach was davon ab.
Ja, cool. Also auch eigentlich ganz simpel und einfach. Ja. Ne? Also ich sammle tatsächlich jedes Jahr im Frühjahr Löwenzahn und Gänseblümchen. Ich bin auch noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass, also ich mache da selbst eine Löwenzahn raus und Marmelade und solche Sachen, aber das dem Hund zu geben, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, also
wäre ich auch nicht.
So diese, also das fühlt sich gerade für mich so ein bisschen an, so wie früher. Also früher wurden die Hunde ja auch normal ernährt, das ist das falsche Wort, sondern so natürlich ernährt. Also das, was wir gegessen haben, wurden auch dem Hund gegeben, so ein bisschen erinnert mich das da gerade dran, also wenn ich dem Hund auch Kräuter geben kann, die ich auch esse. Ich glaube, viele trauen sich das einfach gar nicht, ne? Also das vielleicht auch durch diese Marketingstrategien der Futterhersteller, dass da so Verunsicherung entstanden ist, dass man gar nicht mehr sich traut, dem Hund überhaupt etwas Menschliches zu geben.
Ja, das stimmt. Aber vieles, was wir Menschen einfach gerade im Bereich der Kräuter zu uns nehmen können, das dürfen halt auch die Hunde. Wo man halt wirklich aufpassen muss, ist, wenn der Hund Erkrankungen hat, da sollte man vorsichtig sein. Aber wenn man einen jungen, gesunden Hund hat, spricht überhaupt nichts dagegen, wenn da mal ein bisschen Brennnessel im Napf landet. Und ich habe das letztes Jahr in Zusammenarbeit mit der Hundeschule gemacht, haben wir so ein Social Walk mit Kräutern, also wo quasi die Hundemenschen mit ihren Hunden dabei waren und wir sind so ein bisschen durch Wald und Wiese gelaufen und haben uns so ein paar Kräuter angeguckt und das machen mittlerweile einfach mehr und mehr Hundeschulen. Und das war so schön, weil man dann natürlich auch so ein bisschen die Menschen an die Hand nehmen kann und sagen, jetzt kostest du das einfach mal, wie denn wirklich so ein Gänseblümchen schmeckt, weil das auch für viele Menschen so die erste Erfahrung war. Das hat man vielleicht als Kind mal irgendwie gegessen, aber dann als Erwachsener kommt man oft nicht mehr auf die Idee, sowas auch irgendwie selber mal zu probieren. Und dann fällt häufig auch so ein bisschen die Hemmschwelle, dass man das auch für den Hundenapf mal nutzen kann, wenn man irgendwie selber die Erfahrung gemacht hat, oh, ich kann das ganz gut bestimmen. Ich weiß jetzt, wie es schmeckt. Ich bin davon nicht irgendwie gestorben. Und dann kann man in dem Moment das auch dem Hund mal geben.
Ja, schön, schön. Und sag mal, ich habe mal gehört, diesen Mythos, dass wenn zu viel Kräuter im Futter, also ja, in den Alleinfuttermitteln für die Hunde ist, dass die Kräuter dann, wenn der Hund mal krank wird, dann nicht mehr wirken.
Es gibt schon eine Art so quasi Sensibilisierung dann, die da stattfinden kann. Das kommt aber immer auf die Menge drauf an. Also wenn das nur so kleine Mengen ist, dann findet das höchstwahrscheinlich nicht statt. Natürlich, wenn da irgendwie dauerhaft größere Mengen gefüttert werden und man muss es dann wirklich mal therapeutisch einsetzen, hat man so ein bisschen die Herausforderung, dass man dann häufig sehr viel höhere Dosierungen braucht, um eine entsprechende Wirkung zu erzielen. Das ist so ein bisschen ein weiterer Nachteil, genau.
Also wie bei den Proteinen auch, wenn der Hund viele Proteine zum Beispiel zu sich nehmen darf. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so ein ähnlicher Effekt,
ein weiteres großes Feld der Ernährungsberatung auf. Ja.
Ja.
Genau, Protein ist ja irgendwie, auch da ranken sich wahnsinnig viele Mythen drumherum. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Wenn du zu viel fütterst, wird der Hund aggressiv und solche Geschichten. Da ist ja auch irgendwie ein riesiges Mythenfeld.
Ja, und das ist ganz spannend. Also genau, bevor wir jetzt diese 5 Millionen Mythen ja auch alle mal aufzählen, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich glaube, da darf man auch immer mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, beziehungsweise auch alles mal kritisch hinterfragen, diese ganzen Mythen, die immer aufploppen, auch im Bereich der Ernährung des Hundes und alles, was so eben auch marketingtechnisch von den, also generell so sich rumtreibt, auch im Internet, ne, an Mythen einfach. Und ein Mythos ist ja, da steckt ja immer ein kleines Fünkchen Wahrheit mit drin, sagt man. Und dennoch darf man das wirklich alles mal kritisch hinterfragen. Ich kenne einen Mythos, der sich ja seit Jahren wirklich hartnäckig hält. Und zwar dieser Mythos, dass man kein Getreide dem Hund füttern darf. Stimmt das? Also darf man wirklich gar kein Getreide dem Hund füttern? Oder muss man wirklich darauf achten, dass Futter immer getreidefrei ist?
Nein, liebe Silke. Völliger Quatsch.
Völliger Quatsch. Danke, danke. Super. Oh, schön, herrlich. Ja, danke. Das ist wirklich.
Wir können das aber ja ein bisschen.
Ja, ja. Erzähl mal.
Ein bisschen aufdröseln, genau. Ja. Also, wenn man sich anguckt, ne, was ist Getreide? Letztendlich sind es Kohlenhydrate. Mhm. Und der Hund hat 3 verschiedene Varianten, wie er Energie herstellen kann. Mhm. Das ist einmal aus Protein, einmal aus Fett und einmal aus Kohlenhydraten. Mhm. Und es ist so, dass er auf die Energieherstellung aus Fett und Proteine, also da ist er drauf angewiesen, mhm. aber auf Kohlenhydrate ist er nicht angewiesen. Das heißt, der kann ganz normal überleben, wenn er keine Kohlenhydrate bekommt, weil er den Stoff, den er daraus herstellt, also die Glucose, einfach selber bilden kann. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Fünkchen Wahrheit, was da drin steckt, mhm. dass einfach große Mengen Kohlenhydrate nicht nötig sind in der Hundefütterung. Nichtsdestotrotz mhm. kann der Hund und hat sich mittlerweile daran angepasst, jetzt im Gegensatz beispielsweise zum Wolf, der das nicht so gut kann, mhm. In dem Ausmaß kann er Kohlenhydrate verstoffwechseln. Der Körper gewöhnt sich daran, das heißt, das, was da im Körper passiert, nämlich das Enzym, was für die Kohlenhydratverdauung zuständig ist, die Amylase. Das mhm. kann der Hund einfach bedarfsgerecht dann herstellen. Das heißt, in dem Moment, wenn im Napf relativ viele Kohlenhydrate sind, bildet er mehr von diesen Enzymen, sodass er das gut aufspalten kann. In dem Moment, wenn man irgendwie eine Fütterung hat, die recht arm an Kohlenhydraten ist, also auch irgendwie BAFA haben ja beispielsweise mhm. Kohlenhydrate in der Fütterung, nur mhm. einfach deutlich weniger im Obst und Gemüse, das mhm. ist ja nicht kohlenhydratfrei, mhm. Dann bildet der Hund entsprechend weniger von dieser Amylase, von diesen Enzymen. Das heißt, der Hund ist da super flexibel und es gibt aber natürlich individuelle Unterschiede. Es gibt einfach Hunde, die mögen Kohlenhydrate sehr, sehr gerne, die mögen irgendwie Reis in der Fütterung. Man kann ja auch zum Beispiel Pseudogetreide wie Hirse oder Quinoa füttern. Und es gibt Hunde, die stehen da richtig drauf und es gibt natürlich auch ein gewisses Volumen in der Fütterung. Und das ist natürlich irgendwie vorteilhaft, wenn man einen Hund hat, der gefühlt irgendwie nie so richtig satt wird. Und dann gibt es halt Hunde, die brauchen das nicht. Also die essen das nicht gerne oder sie vertragen das nicht gerne. Mhm. Und auch hier hat man wieder verschiedene Möglichkeiten, den Hund richtig gut und individuell zu ernähren, wo man dann einfach sagt, nee, der Hund frisst das nicht, der verträgt es nicht, also bekommt er einfach weniger davon.
Ja.
Und dann gibt es natürlich irgendwie Erkrankungen, wo man einfach sagt, oh, hier kann man weniger Fett füttern oder hier sollte man weniger Protein füttern. Und dann sind Kohlenhydrate natürlich total wichtig, einfach damit der Hund ausreichend Energie bekommt.
Ach, schön. Das erinnert mich gerade so ein bisschen auch an der menschlichen Ernährung. Also auch wir Menschen brauchen ja auch Kohlenhydrate, Glucose, wir brauchen auch Fette und Proteine und auch hier, je nach Menschentyp auch oder Ernährungsplan, den man so für sich selbst auch vielleicht hat, weil man eben bestimmte Erkrankungen hat, auch Glutenunverträglichkeit oder gibt es ja auch dann Ernährungspläne oder auch Allergien. Viele Menschen haben ja auch Allergien, so auch die neumodernen Allergien, die es so gibt. Und da ist es ja auch, also trotzdem brauchen wir ja auch eine gewisse Form von Kohlenhydrate und sei es halt aus dem Obst oder so. Ne? Das finde ich schon sehr interessant, dass man das auch so ein bisschen... Also ich sehe da gerade so Ähnlichkeiten und das per se zu sagen, dass alles an Getreide einfach schlecht ist, das hinterfrage ich dann nämlich auch immer gerne mal. Ne? Also so
solltest du auch,
generell bei allen Sachen, wenn man sagt, dass das so per se irgendwie was nicht okay ist, dann frage ich mich, da ist das wirklich per se schlecht und muss ich wirklich darauf achten, dass man gar kein Getreide im Futter hat. Und das finde ich jetzt schön, die Bestätigung, dass man dann nicht darauf achten, also dass es genau umgekehrt der Fall ist, sondern dass man wirklich auch, ich glaube, es kommt ja auch darauf an, was für ein Getreide man füttert. Also auch bei uns Menschen, ich kann mal ein Vollkornbrot essen, aber wenn ich jetzt den ganzen Tag lang nur Toastbrot esse, Weizen, Toastbrot, dann ist das nicht gesund für mich. So, ne? Und,
genau, deswegen bin ich ein großer Fan von zum Beispiel Pseudogetreide.
Ja.
Das liefert auch entsprechend viele Kohlenhydrate. Also da gehört zum Beispiel Hirse dazu, Quinoa, Amaranth.
Ja. Ja.
Und in diesem Pseudogetreide stecken halt nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch Nährstoffe in deutlich höheren Mengen, als das jetzt beispielsweise bei Reis oder bei Nudeln irgendwie der Fall ist, sodass man den Hund da nicht nur mit Kohlenhydraten versorgt, sondern gleich noch so ein bisschen einen Nährstoffboost verpasst auf diese Art und Weise.
Ja, ist bei uns Menschen auch so, ne? Also Quinoa, Amaranth.
Ist auch für uns gesund,
gesünder als die Nudeln, die Weizennudeln vor allem, ne? Ja.
Vielleicht die Vollkornnudeln, die sind vielleicht gesünder.
Ja, genau, besser Vollkorn- oder Dinkelnudeln oder was ist Neues doch auch hier, Linsennudeln oder Erbsennudeln oder so, das Erbsenproteinbasis. Ja, spannend, schön. Und dann habe ich noch eine Frage, einen Mythos, der mir immer wieder im Hundetraining begegnet. Und zwar gibt es ja immer wieder Hunde, die sehr viel Gras fressen oder auch Kot fressen. Mhm. Bei manchen Hunden habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen Strategie ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen von ihrem Menschen. Also negative Aufmerksamkeit ist ja auch Aufmerksamkeit, wenn die Menschen dann schimpfen mit dem Hund. Und bei manchen Hunden ist es auch, ja, ich habe auch schon mal Hunde im Training gehabt, da hatte ich schon das Gefühl, das ist so ein bisschen wie eine kleine Zwangsstörung, auch dass sie bewusst Kot gesucht haben. Und jetzt kommen diese Hundehalter, Hundehalterin zu uns und sagen, sie haben gehört, dem Hund fehlt irgendwas an Nährstoffen. Stimmt das, wenn die Kot fressen oder viel Gras fressen, fehlt denen immer etwas an Nährstoffen, dass die das über fremden Kot aufnehmen?
Also in den allermeisten Fällen ist das kein Nährstoffmangel. Mhm. Da kann durchaus eine gesundheitliche Geschichte dahinter stecken.
Mhm. Ja.
Aber gibt natürlich immer Einzelfälle, die dann einfach nicht gut versorgt sind und dann gibt man da Nährstoff XY dazu und dann hat sich das. Aber so diese Fälle sind wirklich Einzelfälle. Ich frage bei solchen Sachen dann immer nach, wie alt der Hund ist, weil gerade irgendwie junge Hunde haben eine sehr intensive Phase, wo sie wirklich alles in die Schnut nehmen, wo sie wirklich irgendwie die Umwelt auch mit dem Maul erkunden und dann werden halt auch teilweise Sachen gefressen, die, wo wir Menschen sagen würden, ja, das gehört nicht in den Hund.
Ja.
Ne? Also das ist irgendwie so, dass das auch so ein Altersphänomen ist und das verwechselt sich ganz häufig. Mhm. Und dann muss man immer so ein bisschen auf die Intensität achten. Das heißt, jetzt im Frühling ist es zum Beispiel so, dass viele Hunde anfangen, so ein bisschen Gras zu rupfen und irgendwie zu fressen und das so vor sich hin zu mümmeln wie so ein Hase. Mhm. Das liegt einfach daran, dass in diesem frischen, grünen Gras auch sehr viel Zucker enthalten ist. Mhm. Und das ist dann wie so eine Süßigkeit, die frei verfügbar ist.
Ja.
Und wenn der Hund dann Gelegenheit hat, dann nutzt er die natürlich entsprechend.
Ach, ja.
Beim Kotfressen muss man auch immer ein bisschen gucken, gerade irgendwie Menschenkot und Katzenkot, das ist halt für uns, das ist schon beim Nachdenken sehr, sehr ekelhaft.
Ja.
Aber das liegt halt häufig auch so ein bisschen daran, in diesem Kot, gerade irgendwie bei Katzen, die werden teilweise wirklich auch mit Futter gefüttert, wo viele Geschmacks- und Lockstoffe drin sind. Und auch wir Menschen ernähren uns manchmal irgendwie so, dass auch da Geschmacksstoffe drin sind in unserem Essen, was dann natürlich auch ausgeschieden wird.
Mhm.
Und das ist für die Hunde dann halt besonders attraktiv.
Mhm.
Da kann sich natürlich irgendwie so, der Hund lernt halt, oh, das sind Sachen, die hier draußen rumliegen. Und das ist irgendwie so, da komme ich eigentlich immer ran. Und dann kann sich da natürlich irgendwie so ein gewisses Lernverhalten dann auch irgendwie etablieren, dass er merkt, oh, das liegt hier rum, ich kann es einfach fressen und dann nehme ich das halt zu mir. Und dann gibt es natürlich noch die ganz extremen Fälle, die wirklich draußen nur mit der Nase am Boden sind und sich alles, ich sag mal, reinhauen, was sie irgendwie finden. Und da gibt es durchaus irgendwie manchmal gesundheitliche Geschichten.
Mhm.
Ich sehe das viel bei Hunden mit Verdauungserkrankungen, vor allem so mit Darmschädigungen. Und hier ist so die Theorie dahinter, dass diese Hunde quasi selber nicht genug Enzyme zur Verfügung haben, um ihre eigene Fütterung quasi zu verdauen. Und sie sind quasi auf der Suche nach Enzymen, die halt in den Resten auch im Kot drin sind. Das heißt, die versuchen sich eigentlich hier so ein bisschen selber zu helfen. Aber bei den meisten Hunden, die das halt irgendwie so die Gras oder Kot fressen, die machen es halt einfach, weil es schmeckt.
Ja, ja. Also da sind wir eher im Bereich, also gerade beim Kotfressen, beim Junghund würde ich dann eher Bereich Antigiftköder-Training mal
ganz genau. Ne? Das ist eher euer Job, ganz genau.
Ich habe meine Hündin, die alte Hündin, die frisst mal so phasenweise Kot und bei der ist das eine hormonelle Geschichte und vor allem, wenn eine ranghohe, dominante Hündin bei uns, weiß ich, zu Urlaub ist oder zu Gast ist, dann frisst sie vorrangig den Kot von dieser Hündin dann so. Also das sind dann eher so. Das macht die Gott sei Dank nicht durchgehend, aber ich merke, dass das bei ihr eine hormonelle Geschichte ist und häufig was mit Thema Dominanz auch zu tun hat. Denn beim Wolf ist es ja auch so, die stecken ja auch mit dem Kot ihr Revier ab und ihr Territorium ab, vor allem die Hündinnen. Und das machen also Hündinnen vorrangig Territorium abstecken. Und wenn sie dann den Kot von anderen Hündinnen auffressen, dann ist das eher so ein Statusthema, was die Hündin dann mit der anderen Hündin hat, ne? Und kein Nährstoffmangel. So, und das habe ich halt also uns begegnet, das immer wieder, dass die Hundehalter denken, der Hund hat einen Mangel, wenn er so viel Gras oder Kot frisst und das muss halt nicht zwangsläufig so sein. Das stimmt, das kann halt sein, wenn der Hund irgendwelche Probleme hat, vor allem mit dem Magen-Darm-Trakt, auch Erkrankungen da sind oder da waren, Giardien vielleicht, starker Giardienbefall, der Darmschleimhaut beschädigt. Ne? Das sind so Sachen, da muss man auch immer ein bisschen mit der Ernährung dann schauen, dass der Hund dann auch wieder weiterhin Ernährung gut aufnehmen und aufspalten kann, so wie du auch sagst. Ne?
Genau, da kann man man den Hund ja dann unterstützen mit einem Darmaufbau beispielsweise, dass das einfach wieder alles gut läuft. Und dann reguliert sich das meistens. Aber manchmal hat man halt auch so ein bisschen eine Schleife. Da war irgendwann mal was Körperliches. Deswegen haben die dann den Kot aufgenommen. Mhm. Und dann hat man das Körperliche eigentlich beseitigt. Aber der Hund ist so ein bisschen auf den Geschmack gekommen.
Ja.
Und dann muss man da wieder im Bereich des Verhaltens ansetzen, dass man sagt, so, man trainiert jetzt, dass das irgendwie auch wieder nachlässt.
Mhm. Ja, ja, spannend.
So, wir haben ja schon einige Ernährungsmythen schon miteinander besprochen. Begegnet dich denn als Ernährungsberaterin noch an mehr Mythen, die du mitkriegst in deiner Beratung? Also gibt es noch mehr Mythen, die heutzutage zu hören?
Also es gibt noch richtig viele.
Millionen. Welche ist, kommt dir sehr häufig vor?
Was häufig irgendwie thematisiert wird, ist das Thema, wir reduzieren den Proteingehalt im Wachstum, damit der Hund keine Erkrankung des Bewegungsapparats bekommt. Mhm. Das ist ganz, ganz häufig. Oder manchmal geht das schon von den Zuchtstätten aus, so nach dem Motto, füttert auf keinen Fall zu lange Welpenfutter. Mhm. Das ist zu proteinreich, damit schadet ihr dem Bewegungsapparat. Mhm. Und das ist halt völliger Quatsch. Also man weiß heute, dass die Proteinzufuhr in keinster Weise irgendwie sich negativ auswirkt auf den Bewegungsapparat. Auch hier ist der Mythos, hat so ein ganz kleines Quäntchen Wahrheit drin, weil Protein kommt ja nicht irgendwie per se einfach so, sondern das kommt ja meistens irgendwie verpackt auch mit Kohlenhydraten und Fetten, das heißt mit anderen Energielieferanten. Mhm. Und hier ist es tatsächlich so, dass wenn man den Hund im Wachstum quasi überversorgt mit Energie, dass man irgendwie das Wachstum zu stark forciert und dass es einfach zu schnell abläuft und dann können hieraus durchaus Erkrankungen des Bewegungsapparats resultieren. Mhm. Aber das hat nichts mit dem Proteingehalt zu tun, sondern mit einer generellen Energieüberversorgung. Mhm. Und das ist so ein Thema, das beschäftigt auch viele Ersthundehalter, Ersthundehalterinnen mit sehr jungen Hunden, dass sie immer so ein bisschen unsicher sind. Oh, sie haben gehört, dass sie quasi das Welpenfutter möglichst schnell absetzen sollen.
Am besten mit 6 Monaten oder so, ne?
Ja, damit die, ja.
Und witzig, weil so vor 10 Jahren hat man gesagt, also mindestens bis anderthalb füttern, da wurde man eher schief angeguckt, wenn man es mit einem Jahr schon abgesetzt hat. Also das ist so, wie sich dann diese Trends auch so verändern.
Verändert sich,
ne?
Ja.
Aber wie lange sollte man dann so Welpenfutter füttern? Also hängt das dann so ein bisschen von dem Hundetyp oder Hunderasse zusammen? Oder kann man so sagen, so grob 1 Jahr, 1,5 Jahre oder 2 Jahre? Oder sagst du, 1 Jahr darf auf jeden Fall der Hund das Welpenfutter bekommen?
Und jetzt sage ich immer den Satz, den ich in den Beratungen ganz, ganz häufig sage, nämlich, es ist individuell.
Ja. Man muss herrlich, wir auch. Wir nehmen den auch gerne, den Satz.
Und hier liegt es tatsächlich am Futter und wie dieses Futter zusammengesetzt ist. Mhm. Das heißt, man kann da eigentlich gar keine Empfehlung aussprechen, ab diesem Zeitpunkt ist Cut und dann wechselt man das Futter, sondern man muss gucken, was wird gefüttert, wie passt das zu dem Bedürfnis des jeweiligen Alters des Hundes und wie lange ist das quasi passend und ab wann sollte man hier zu einem anders zusammengestellten Futter wechseln. Mhm. Und das kann man nicht an einem Monat festmachen. Ich würde das gerne, das wäre viel einfacher, aber das geht leider nicht.
Mhm. Ja.
Also ich habe schon bis jetzt 4 Welpen gehabt und ich mache das tatsächlich so nach dem Hundetyp und auch ein bisschen nach dem Gefühl. Wenn ich jetzt merke, der Hund ist jetzt irgendwie gut ausgewachsen und dann gehe ich schon ins Adultfutter über tatsächlich dann. Ne? Also bei Media habe ich ein bisschen
mit dem Bauchgefühl, das machst du ja irgendwie ganz richtig. Und ich habe das Gefühl, das geht den Menschen auch so ein bisschen verloren. Ne? Nicht nur im Bereich des Hundetrainings, sondern auch bei der Hundefütterung. Mhm. Dass man irgendwie so viel im Kopf ist und so viel recherchiert und so viel
diese Überinformation. Rein.
Genau. Anstatt irgendwie mal den Hund anzugucken und zu schauen, wie geht's ihm gerade? Mhm. Wie setzt er Kot ab? Wie ist die Fellbeschaffenheit? Wie sind die Zähne? Wie ist insgesamt das ganze Auftreten des Hundes? Das sind ja super wichtige Kriterien. Wie geht es dem Hund insgesamt? Und von daher gerne mehr Bauchgefühl.
Ja. Auch beim Thema Ernährung, ja. Auch bei uns Menschen, ja, ne? So geht ja. Da gibt es auch jetzt auch so einen Trend, dieses intuitive Essen und dass man so ein bisschen mehr wieder wirklich auf die eigene Intuition auch hört und so einem auch beim Hund auf jeden Fall auch, ne?
Generell. Ja, den Hund kann man leider nicht so intuitiv essen lassen, die meisten.
Nee,
würden
aber
dann
dass man
einfach
selbst
sehr, sehr große Mengen, ja.
Ja, dass man selbst so ein bisschen einfach schaut, was braucht mein Hund und so da auch ein Gefühl zu bekommen für die Bedürfnisse des eigenen ja. Hundes, ne? Und da auch dann zuzustehen und dahinter zu stehen. Und ja, das ist so die Challenge, die wir auch heutzutage alle ja haben, auch als Hundehalter. Ich merke das jetzt, ich habe ja auch gerade wieder einen neuen Junghund. Und also so, was ich jetzt auch an Training und was ich alles an Equipment für diesen Hund habe, habe ich, also so viel Equipment habe ich noch nie gehabt. Und man lässt sich doch sehr beeinflussen jetzt auch, auch durch Social Media auf jeden Fall. Immer wieder auch gute Impulse, immer wieder, wo ich denke, ah Mensch, guck mal, das ist echt eine gute Idee, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Oder auch jetzt mit dir hier dieses Interview. Ich habe schon, bei mir rattert es auch schon die ganze Zeit im Kopf. Ich habe so viele Ideen, die ich jetzt schon mitnehme. Und da dann wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, ey, ich mache ja auch, ich gehe meinen Weg mit meinem Hund, das ist gar nicht so einfach, ne? Weil man so viel von außen Input bekommt und man auch immer das Gefühl hat, man muss das alles machen und man muss da auch jeden Mythos irgendwie gerecht werden, um es richtig zu machen. Wir wollen es ja alle richtig machen und wir wollen alle, dass es unseren Hunden gut geht. So, das steckt da auch immer hinter dann. Ne?
Und gerade im Bereich der Gesundheit haben halt viele auch die Sorge, etwas zu verpassen und dadurch dem Hund dann zu schaden, weil man etwas nicht gefüttert hat oder weil man etwas nicht bedacht hat, dass man irgendwie dadurch irgendwie negative Auswirkungen hat. Aber das ist das Gute, die Hunde sind unfassbar anpassungsfähig in Bezug auf ihren Verdauungstrakt. Das heißt, selbst wenn da mal irgendwie die Fütterung mal eine ganze Weile, ich rate nicht dazu, irgendwie die Fütterung nicht optimal zusammenzustellen, aber manchmal ist es ja so, dass man irgendwie einen Fütterungsfehler macht und dann irgendwie sagt, oh, das habe ich einfach vergessen, das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Und die meisten Hunde überstehen solche Phasen einfach sehr, sehr gut, solange sie jetzt sich nicht irgendwie ewig lange hinziehen oder der Hund sowieso schon Grunderkrankungen hat. Aber da ist es häufig so, dass der Hund unfassbar anpassungsfähig in Bezug auf die Zusammenstellung der Fütterung auch ist.
Ja. Und was würdest du jetzt so unseren Zuhörer, Zuhörern empfehlen, dass sie ja ein bisschen entspannter werden auch in Bezug auf das Thema Ernährung? Also dass zum einen der Hund sich anpassen kann und man sich da auf jeden Fall entspannen darf. Gibt es noch so andere Gedanken, die du gerne noch mitgeben möchtest, dass man jetzt gerade sich nicht zu stark ablenken lässt, auch vom Social-Media-Bereich?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, dass man sich durchaus Input reinholt, dass man aber sehr genau guckt, woher kommt dieser Input. Sind das irgendwie Menschen, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten? Auch das ist natürlich wertvoll, aber passt das dann so zum eigenen Hund? Sondern da lieber einmal richtig beraten lassen, um einfach quasi so den eigenen Weg zu konzipieren und dann irgendwie das festzulegen und immer auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, Fütterung ist keine Einbahnstraße. Das heißt, man sucht sich manchmal eine Fütterung aus und die passt für 2-3 Jahre ganz hervorragend zu einem selbst und zum Hund und dann verändert sich irgendwas. Und dann verändert sich der Alltag oder ich bin zum Beispiel irgendwie in Corona-Zeiten umgezogen und hatte irgendwie ganz lange keine Küche. Das heißt, ich konnte zum Beispiel gar nicht barfen und dann habe ich halt irgendwas anderes füttern müssen und habe mich dann für eine ergänzte Reinfleischdose entschieden. Ja, und solche Sachen, begegnet uns ja ganz häufig. Das muss ja auch alles gut in unseren Alltag passen. Und deswegen, Fütterung ist keine Einbahnstraße. Man kann sie einfach jederzeit anpassen und optimieren. Und das finde ich eigentlich das Großartigste und auch so ein bisschen die Chance für die Hundehalterinnen und Halter, dass sie sagen, ich teste jetzt vielleicht auch einfach mal was. Und da will ich nicht dazu aufrufen, irgendwie wahllos irgendwie jeden dritten Tag anderes Futter zu testen. Aber dass sie irgendwie sagen, vielleicht irgendwie, ich bin irgendwie jetzt mal offen, ich will vielleicht irgendwie zum Beispiel so eine ergänzte Reinfleischdose, wo man quasi das Tierische aus der Dose nimmt und dann gibt man selber Obst, Gemüse dazu. Wenn man irgendwie vorher noch nicht so viel Berührungen damit hatte, sagt man, ja, ich teste das jetzt einfach mal für ein halbes Jahr, ob das irgendwie gut passt und ob das zu den Bedürfnissen des Hundes passt. Also da kann man sich ja auch so ein bisschen ausprobieren und einfach auch so gucken, wie reagiert der Hund da drauf, funktioniert das für den Hund gut. Also da auch so ein bisschen so der Mut, mal so ein bisschen ein paar Sachen zu probieren, weil man kann ja einfach nur dann irgendwie auch durch Ausprobieren herausfinden, oh, was passt irgendwie gut in mein Leben und was passt nicht so gut.
Ja, toll. Ja, das ist echt auch nochmal ein sehr guter Hinweis, dass das keine Einbahnstraße ist und dass man mutig sein darf, auch bei der Ernährung. Schön. Das finde ich super. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis. Nochmal, Mensch, Silke, also vielen Dank für das Gespräch. Also wirklich ganz viel toller Input. Wie gesagt, bei mir rattert es gerade schon im Kopf. Ich habe auch schon, ich glaube, ich werde auch mal demnächst mal bei euch melden und vielleicht auch mal den Ernährungsplan meiner Hunde checken lassen. Und wenn ihr auch Fragen habt oder Anregungen noch habt, dann entweder schreibt uns gerne und meldet euch direkt bei Silke. Wir werden auf jeden Fall die Webseite auch in den Shownotes verlinken und auch die beiden Instagram-Profile verlinken. Ich glaube, das lohnt sich einfach, bevor man diese vielen, vielen Fragen im Kopf hat und bevor man diese vielen, vielen Unsicherheiten im Kopf hat, einfach mal ein Coaching buchen und mal drüber schauen lassen, sich beraten lassen. Das gibt auf jeden Fall ein besseres Gefühl auch dann beim Füttern. Ist so, ist meine persönliche also Meinung, glaube ich, dass das würde ich jetzt so angehen, auf jeden Fall auch für meinen jungen Hund dann. Ja, schön. Vielen, vielen Dank. Sehr spannend gewesen.
Auch von mir, Silke, super tolle Infos von dir bekommen. Auch für mich nochmal für mich eine Anregung, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Und schön, dass du da warst. Und vielleicht sehen wir uns nochmal. Ich würde auf jeden Fall einen Teil 2 nochmal empfehlen. Vielleicht können wir da nochmal ein Thema finden, was auch nochmal viele interessiert. Ich glaube, Thema Schilddrüse bist du da auch, glaube ich, so ein bisschen erfahren. Habe ich gesehen. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Da können wir auch vielleicht mal eine Folge machen.
Super gerne. Ich würde mich freuen. Vielen Dank.
Genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an hundsfeller@gmail.com. Wenn wir dann vielleicht die zweite Folge mit Silke noch machen, dann haben wir auch schon mal ein paar Fragen. Schreiben wir uns gerne auf. Ihr könnt uns aber natürlich auch gerne bei Instagram schreiben. Da findet ihr uns unter Hundsfelle. Oder ihr schreibt Silke an. Ihr findet Silke unter Baff dich glücklich oder Glücksbeute. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und wir hoffen sehr, dass wir auch ein bisschen Klarheit in dem ganzen großen Ernährungsdschungel bringen konnten. Bis dann, macht's gut, tschüssi.
Macht's gut, tschüss.
Macht's gut, ciao.